Guten Morgen, liebe Gemeindefamilie. Ihr fehlt mir. Ich wünschte, ihr wärt hier. In meiner Predigt vor ein paar Wochen hatte ich mich aufgrund der aktuellen Situation mit der Krise auseinandergesetzt, in der wir uns gerade befinden. Damals, zu der Zeit, war das Ganze noch völlig neu. Und ich fand es wichtig, dass wir uns über die grundlegende Frage unterhalten und nachdenken, wie wir als Nachfolger unseres Herrn Jesus Christus mit Krisen umgehen sollen. Mein Text war damals Jakobus 1. Ich möchte hier kurz nochmal die Hauptpunkte euch zeigen und euch in Erinnerung rufen, die wir damals aus dem Text herausgearbeitet hatten. Das erste war, siehe schwierige Situationen als Grund zur Freude. Das war Vers 2, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Das nächste war, verstehe das Ziel von schwierigen Situationen. Vers 3, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Ausharren, also bestehen unter Druck, standhaft bleiben. Der dritte Punkt war, erkenne den Segen von schwierigen Situationen. Vers 4, das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Was für wunderbare Worte von Jakobus, wenn wir daran denken, dass er ein sehr pastorales Herz hatte und dass er hier zu Geschwistern schreibt, die wahrscheinlich verfolgt waren, Geschwistern, Gläubigen in der Zerstreuung. Und dann spricht er davon, dass dieses Ausharren, das ja grundsätzlich ohnehin schon mal schwierig ist, aber mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft des Heiligen Geistes möglich ist, aber dass das nicht das letztendliche Ziel ist, sondern vielmehr, dass es hier ein vollkommenes Werk gibt, dass ihr, die Gläubigen, in dieser Situation vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Und dann zuletzt der Vers, der mich damals und auch heute noch ganz besonders angesprochen hat, ganz bekannt. Bittet um Weisheit in schwierigen Situationen. Vers 5, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. Und das haben wir auch gerade getan im Gebet. Heiko hat dafür gebetet und Marina auch, dass wir Weisheit haben für Entscheidungen in dieser Situation. Wir als Leiter dieser Gemeinde, aber wir alle zusammen in dieser Situation als Geschwister, als Gemeindefamilie. Und die Frage, die ja natürlich irgendwie auf der Hand liegt, ist, wie ist uns das bisher in diesen letzten Wochen gelungen? Wie war das mit der Freude in schwierigen Situationen? Konnten wir das Ziel dieser Situationen erkennen? Haben wir Segen gesehen in dieser Situation? Und haben wir um Weisheit gebeten? Also ich muss sagen, ich muss an dem einen oder anderen Punkt durchaus noch weiter arbeiten. Also um Weisheit habe ich sehr viel gebetet, ganz klar. Aber das immer als Freude zu sehen, das ist eine Aufgabe. Da brauchen wir wirklich den Heiligen Geist und auch das Ziel dieser Situation zu sehen. Was Punkt 3 angeht, also den Segen in dieser Situation, gab es schon den einen oder anderen kleinen Lichtblick. Ein paar von uns hatten gute Unterhaltungen, haben wir von in den Bibelstunden oder in den Gebetszeiten berichtet. Unterhaltungen mit Ungläubigen. Und ihr Lieben, ich hoffe, dass es bald die ersten Corona-Heiligen geben wird. Menschen, die in dieser Situation zum Glauben kommen. Und es wäre einfach so wunderbar, wenn das geschieht und wenn wir das miterleben dürfen und die Krise als Gelegenheit sehen dürfen. Aber ich finde es auch wichtig, dass wir weiter über unsere aktuelle Situation nachdenken und das Ganze auch endzeitlich einordnen. Ich weiß, ihr habt begonnen, darüber nachzudenken. Der eine oder andere hat mir das schon gesagt und ihr habt mir gesagt, wie ihr das seht und worüber ihr nachdenkt. Und ich möchte das heute auch nochmal tun. Das ist ein sehr, sehr großes Thema und wir werden heute einen gewissen Aspekt sozusagen herausnehmen und uns den anschauen. Wir als Gemeinde, ich persönlich sehe es so, dass wir als Gemeinde vor der Trübsalzeit, also vor dieser schrecklichen Zeit des Gerichts des Herrn, entrückt werden. Das sieht man unter anderem daran, dass uns Gottes Wort mehrfach sagt, dass der Herr die Gemeinde vor dem kommenden Zorn Gottes erretten wird. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Hier heißt es, also das fängt mitten in dem Vers an, seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, und jetzt kommt es, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Er wird uns erretten vor dem Zorn. Unser Herr Jesus Christus wird das tun. Und in 1. Thessalonicher 5, Vers 9 heißt es, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann auch nochmal sehr schön in Offenbarung 3, Vers 10, weil du das Wort vom Ausharren auf mich bewahrt hast, hier spricht er zu einer der Gemeinden, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Spricht ganz klar von der Trübsalzeit, denn diese Versuchung, die Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, ist bisher noch nicht geschehen. Mir ist klar, dass es hier an diesem Punkt unterschiedliche Meinungen gibt, was die Entrückung angeht und den Zeitpunkt. Aber soweit ich weiß, soweit mir bekannt ist, stimmen alle bibeltreuen Ausleger darin überein, dass wir jetzt in der Endzeit leben. Interessanterweise dachten das auch schon die Gläubigen im Neuen Testament. Immer wieder lesen wir, dass sie die Wiederkunft des Herrn erwarteten und nahmen das als Motivation für ein gottgefälliges Leben. Auch hier möchte ich euch ein paar Beispiele geben, zum Beispiel beginnend mit einem unserer Lernverse aus dem letzten Jahr, Hebräer 10, 24 und 25. Den zitieren wir auch gerne, um einander zu ermutigen, in die Versammlung zu kommen, in die Gottesdienste. Da heißt es, und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und jetzt kommt es, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Ja, welcher Tag ist denn gemeint? Den Tag, wenn der Herr Jesus Christus für seine Gläubigen, für uns, für die Gemeinde wiederkommt. Oder dann in 1. Petrus 4, Vers 7 und 8. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Und jetzt die Ermutigung, die gleich danach kommt. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Haben wir gerade getan. Wir waren nüchtern und haben gebetet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Das werden wir uns heute auch nochmal anschauen. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Im Zusammenhang mit dem Ende aller Dinge, hier in 1. Petrus 4, Vers 7. Und dann nochmal Jakobusbrief, diesmal 5, Kapitel 5, Vers 8. Habt aber auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen. Jetzt kommt es, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Sagt Jakobus schon damals, vor 2000 Jahren. Und weiter, Vers 9, seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Und jetzt, in unserer heutigen Zeit, sind wir 2000 Jahre näher an seiner Wiederkunft, an der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und ich denke, darauf weisen auch die verschiedenen Ereignisse der jüngeren Geschichte hin, dass wir viel näher an dieser Wiederkunft dran sind, dass wir in der Endzeit leben. Denken wir an die beiden Weltkriege mit ihren vielen Opfern. Geschätzt wurden im Ersten Weltkrieg 20 Millionen Todesopfer und im Zweiten Weltkrieg bis zu 65 Millionen Opfer. Und dann ganz wichtig, prophetisch gesehen, die Neugründung des Staates Israel im Jahr 1948. Eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung für die Erfüllung vieler Prophetien im Alten Testament und die Wiederversammlung der Nation Israel. Zu den Zeichen, dass wir uns in der Endzeit befinden, gehören natürlich auch Naturkatastrophen und Seuchen. Rolf hatte ja in seiner letzten Predigt schon darauf hingewiesen, auf Pandemien in der Weltgeschichte. Also da gehört dazu sicherlich die Pest im 14. Jahrhundert, durch die ein Drittel der Bevölkerung Europas getötet wurde. Oder die russische Grippe, von der hatte ich noch gar nicht gehört. Aber immerhin, 1 Million Opfer weltweit, das war im Jahr 1889 und 90. Dann die sogenannte dritte Pestpandemie mit etwa 12 Millionen Toten Ende des 19. Jahrhunderts. Und dann die spanische Grippe, von der wir jetzt auch immer wieder gehört haben, 1918 und 20, direkt nach dem Ersten Weltkrieg, mit über 50 Millionen Opfern. 50 Millionen Opfer. Seitdem gab es noch eine ganze Reihe weiterer Epidemien und sogenannten Pandemien. Das war mir gar nicht so vertraut. Da ist, wenn wir jetzt die aktuelle Pandemie uns anschauen, mit ihren knapp 240.000 Toten, hat sie doch im Verhältnis zu diesen anderen Epidemien und Pandemien einen relativ milden Verlauf bisher. Aber dennoch ist sie einzigartig. Und zwar in Bezug auf die Geschwindigkeit der Verbreitung, dann auf diese Dauerberichterstattung in den Medien. Sowas gab es noch nie. Und das finde ich ganz besonders gravierend, diese außergewöhnlichen Einschränkungen in die Freiheitsrechte der Menschen weltweit, die Bürger von freien Nationen. Ich denke, es ist klar, wir leben in der Endzeit und wir erwarten die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus für uns als Gemeinde in der Entrückung, die jederzeit geschehen kann, sogar heute. Wir wissen es nur nicht genau und können es auch nicht wissen. Aber prophetisch gesehen könnte sie jederzeit geschehen. Und darüber spricht Paulus auch in 1. Thessalonicher 4, Vers 16. 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Wir sind heute im Rest der Predigt in 1. Thessalonicher 4. Nicht direkt in diesem Text, aber in diesem Kapitel. Vers 16. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsberuf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Und danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden. Genau hier kommt dieses Wort Entrückung zum einzigen Mal in der Bibel vor. Daher nehmen wir das. Die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Und dann Vers 18, ganz klar, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Sind das nicht wunderbare Worte, mit denen die Geschwister sich damals und auch wir uns heute ermuntern, ermutigen können? Die Entrückung, dieses Ereignis, dieses prophetische Ereignis ist so ein freudiges Ereignis, mit dem wir einander ermutigen sollen. Vielleicht sind wir ja die Generation, vielleicht sind wir es ja, die entrückt werden, die das erleben dürfen. Vorausgesetzt natürlich, wir gehören zu Jesus Christus. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die jeder sich heute Morgen stellen sollte. Gehöre ich zu Jesus Christus, dann werde ich auch Teil der Entrückung sein, wenn der Herr wiederkommt, wenn wir das erleben. Ansonsten wird es nicht so sein und Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, werden hierbleiben und werden diese schreckliche Zeit von Gottes Gericht miterleben müssen. Also entscheide dich heute, wenn du das noch nicht getan hast. Und damit komme ich jetzt relativ spät in dieser Predigt nach einer langen Einleitung zu meinem eigentlichen Predigttext und meiner hauptsächlichen Frage. Nämlich die Frage, wie sollen wir leben? Wie sollen wir heute leben? Wie sollen wir leben in der Erwartung der Wiederkunft unseres Herrn in der Entrückung? Ich finde das eine so relevante, so wichtige Frage in dieser Zeit, die wir jetzt gerade miterleben. Und genau darüber spricht Paulus auch in 1. Thessalonicher 4, aber in den Versen, bevor er über die Entrückung spricht. Ihr Lieben, was wir hier sehen werden, wird im Grunde genommen nichts Grundlegendes Neues sein, sondern vielmehr, dass wir weiter gemeinsam leben, gemeinsam wachsen und gemeinsam auf den Herrn Jesus Christus warten sollen. Und dementsprechend habe ich auch meinen Predigttitel gewählt. Ich lese in Vers 1. Übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr ja von uns Weisung empfangen habt, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, also wie ihr es jetzt schon tut, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt, denn ihr wisst, welche Weisungen wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Das ist genau mein Punkt. Genau mein Punkt von eben, dass Paulus hier betont. Er sagt den Thessalonichern, dass sie in Erwartung der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus einfach so weitermachen sollen, wie sie das bisher getan haben, wie sie ihm bisher schon nachgefolgt sind und wie Paulus und seine Mitarbeiter es ihnen auch gesagt hatten. Nochmal Vers 1. Da ihr ja von uns Weisung empfangen habt, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Also wir hatten es euch gesagt, macht einfach so weiter. Jetzt, wo ihr wisst, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt, dass die Entrückung bevorsteht, wandelt weiter so wie bisher. Mit anderen Worten, ihr braucht nichts zu ändern, sondern folgt dem Herrn einfach so weiter. Und, was er natürlich hier auch sagt, ist, wachst darin. Er sagt, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt. Also bleibt nicht stehen, ruht euch nicht aus auf euren Lorbeeren, sondern wachst weiter im Herrn. Eine wunderbare Aufforderung. Und das ist dann auch entsprechend mein erster Punkt. Wie sollen wir leben, wie sollen wir wandeln in dieser Zeit, in der Endzeit, in der Zeit der Erwartung, der Entrückung, der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus? Wir sollen gottgefällig leben und weiter im Glauben wachsen. Und deswegen finde ich, ist es auch so wichtig, dass wir unser Gemeindeleben weiter so gut wie möglich aufrechterhalten. Und wir haben uns auch viel Mühe gegeben und geben sie uns auch weiter, das zu tun. Ich denke, wir haben das ganz gut hinbekommen bisher, wie auch viele andere Gemeinden. Aber wir sollen weiter lernen und weitermachen und weiter versuchen, unser Gemeindeleben aufrechtzuerhalten. Und ihr Lieben, ich denke, die weltweite Gemeinde wird immer Wege finden, das zu tun. Das wird niemand verhindern können. Gott sei Dank. Und dann Vers 3. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse, nicht in Leidenschaft der Begierde wie den Nationen, die Gott nicht kennen. Ich finde, dieser Abschnitt ist sehr deutlich, so deutlich. Paulus betont hier einfach die Wichtigkeit unserer Heiligung. Also, dass wir Jesus mehr und mehr ähnlich werden, und er bezieht das hier speziell auf unsere sexuelle Reinheit. Mit anderen Worten sagt er uns, haltet euch rein. Ich denke, das kann man nicht deutlicher sagen, als Paulus das hier tut. Die Schlachterbibel übersetzt Vers 4 so, dass jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß, seinen eigenen Körper in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Finde ich sehr deutlich und sehr hilfreich. Das heißt, dass wir in Bezug auf unsere Sexualität die Kontrolle über unseren Körper übernehmen sollen, anstatt umgekehrt. So wie es in unserer Gesellschaft eigentlich akzeptabel ist und zunehmend propagiert wird, also dass sozusagen, dass es eben umgekehrt ist. Aber so soll es nicht sein im Leib Christi und bei uns Gläubigen. Das sagt übrigens Paulus auch hier sehr deutlich, dass die Welt anders ist in Vers 5, nicht in Leidenschaft der Begierden wie die Nationen. Also er vergleicht schon damals die Ungläubigen, die Nationen mit den Gläubigen. Nicht in der Leidenschaft der Begierde wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Das heißt, im Umgang mit unserer Sexualität sollen wir einen deutlichen Unterschied machen zu unseren ungläubigen Mitmenschen, zur Ehre Gottes und als Zeugnis für den Herrn. Und dann nennt Paulus in den nächsten zwei Versen noch weitere Gründe, warum wir gerade diese Sünde unbedingt vermeiden sollen. Ich lese jetzt aus einer anderen Übersetzung, die hier vielleicht etwas leichter einfach zu verstehen ist. Vers 6. Keiner darf sich in dieser Sache Übergriffe erlauben und seinen Bruder betrügen. Denn solche Vergehen wird der Herr selbst rächen. All das haben wir euch auch schon früher mit aller Deutlichkeit gesagt. Gott hat uns nicht dazu berufen, ein unmoralisches, sondern ein geheiligtes Leben zu führen. Das ist sehr deutlich. Und er sagt auch hier, dass es uns klar sein soll, dass Gott solche Sünden selbst rächen wird. Und zuletzt sollen wir hier auch verstehen, dass Gott uns zu einem heiligen Leben berufen hat. Wir wissen das, aber Paulus betont es hier nochmal. Vers 8. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Das heißt, wenn wir Gottes Hilfe ablehnen, wenn wir den Heiligen Geist, der in uns wirkt, sozusagen ablehnen in diesem oder seine Hilfe ablehnen in diesem Zusammenhang, dann ist es so, als würden wir Gott selbst verwerfen. Ich denke, das ist eine Ermutigung an alle von uns, an diesem Punkt zu arbeiten. Und ich denke auch, es wird hier deutlich, wie wichtig das Paulus ist und letztendlich auch unserem Herrn Jesus Christus. Und dann Vers 9. Was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibt, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut er ja auch gegen alle Brüder in ganz Mazedonien. Mein Punkt hier ist, wachst in der Liebe zueinander. Über das Thema habe ich ja in meiner Predigtserie im Johannesbrief schon sehr viel gesagt und sehr viel nachgedacht. Also da sehen wir, wie wichtig, also in dieser Predigt im Johannesbrief, da sehen wir, wie wichtig es ist, dem Herrn Jesus Christus gerade vor der Kreuzigung, dass wir einander lieben. Und hier sehen wir, wie wichtig es Paulus ist, mit Blick auf die Endzeit, mit Blick auf die Erwartung unseres Herrn Jesus Christus, dass wir in der Liebe wachsen. Paulus sagt hier selber, also im Grunde genommen müsste ich euch das gar nicht sagen, denn ihr wisst es und ihr praktiziert es auch. Aber dennoch, weil es mir so wichtig ist, sage ich es euch trotzdem. Und ich habe darüber nachgedacht, wieso er das hier so betont, gerade vor dem Hintergrund im Gesamtzusammenhang. Und da denke ich gerade in Krisensituationen, die natürlich mit der Endzeit zu tun haben und vor der Endzeit zu erwarten sind, in Krisensituationen kann es schnell passieren, dass man sich zuerst einmal um sich selbst kümmert, auf sich selbst schaut, vielleicht den kleinen Kreis der Familie um sich herum, das eigene Überleben in der Krise. Aber unter uns Gläubigen soll das nicht so sein. Wir sollen weiter in der Liebe füreinander wachsen, gerade auch in dieser Zeit. Genauso wie die Thessalonicher das taten. Und Paulus sagt hier, sie taten das mit allen Geschwistern in Mazedonien. Das heißt, irgendwie haben sie Kontakte in ganz Mazedonien gehabt und die Geschwister in ganz Mazedonien sind in dieser Bruderliebe, in der Liebe füreinander gewachsen. Genau so, wie wir das auch tun, finde ich, gerade in dieser Zeit jetzt, wenn wir uns überlegen, wie das ist, wenn wir uns begegnen hier im Gottesdienst oder an anderer Stelle vielleicht einfach mal über den Weg laufen und über den Gartenzaun grüßen und uns einander freuen oder auch in der Bibelstunde, wenn wir uns über Zoom sehen oder in den Gebetszeiten. Ein Wachsen in der Bruderliebe, gerade auch in dieser Zeit. Und dann der nächste Punkt. Und den finde ich besonders interessant, auch jetzt gerade. Führt ein ruhiges Leben. Vers 10. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen. Merkt ihr, wie sehr Paulus hier betont? Er sagt, ich ermahne euch aber, Brüder, ich fordere euch ernsthaft auf, dass ihr darin noch mehr zunehmt und wachst und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen. Was ist ein stilles Leben? Also ich denke, ein stilles Leben kann man am besten beschreiben mit einem unaufgeregten Leben. Wir sollen unaufgeregt sein, gerade auch jetzt in dieser Situation. Das heißt nicht, dass wir keine eigene Meinung haben sollen und die vielleicht auch an gelegener Stelle kundtun sollen. Aber wir sollen dabei unaufgeregt bleiben. Und dann möchte ich noch vorlesen, was John MacArthur hier an dieser Stelle anmerkt. Er sagt, ein stilles Leben, das beschreibt jemanden, der keine Konflikte unter den Menschen in seinem Leben anstiftet, sondern dessen Seele auch inmitten von Schwierigkeiten Ruhe bewahrt. Schön, oder? Dessen Seele auch inmitten von Schwierigkeiten und Krisen Ruhe bewahrt. Ein stilles Leben in einer Situation zunehmender Krisen und Erwartung der Wiederkunft unseres Herrn. Ich finde das so eine gute und hilfreiche Ermutigung hier von Paulus. Aber, das müssen wir auch sehen, das verstehe ich auch selber aus meiner eigenen Erfahrung, das ist nicht immer leicht umzusetzen. Aber genau dafür hat der Herr uns seinen Geist gegeben und genau dafür hat er uns auch einander gegeben, damit wir einander an diesem Punkt ermutigen. Der nächste Punkt geht in eine ähnliche Richtung. Kümmert euch um eure Angelegenheiten, eure eigenen Angelegenheiten und seid fleißig. Ich fange nochmal in Vers 10 an, aber gehe dann gleich in Vers 11. Lass ein bisschen was aus. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, eure eigenen Geschäfte zu tun, Vers 11, und mit euren Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben. Das ist die klare Aufforderung, normal weiterzumachen, weiterzuarbeiten, weiter fleißig zu sein. Ist ganz interessant, also ich habe jetzt nicht die Zeit, aber wenn man mal in der Kirchengeschichte schaut, dann gab es immer wieder Menschen, ich weiß nicht, ob sie Gläubige waren, aber Menschen, die in der Bibel irgendwie geforscht haben und zu dem Ergebnis gekommen sind, dass Jesus Christus zu ihrer Zeit, also damals in der Kirchengeschichte, wann auch immer das war, wiederkommt. Obwohl wir eigentlich wissen, dass wir diesen Zeitpunkt ganz klar nicht wissen können. Wir wissen, dass er wiederkommt, aber nicht wann. Und aus diesem Grund haben diese Menschen ihr normales Leben aufgegeben. Sie haben vielleicht alles verkauft, haben aufgehört zu arbeiten. Und als der Herr dann nicht wiederkam, war das Ergebnis, dass sie ihm durch ihr Verhalten, durch das, was sie getan haben, Unehre gemacht haben. Vor der Welt. Das soll bei uns natürlich nicht so sein. Sondern wir sollen weiter mit unseren eigenen Händen arbeiten. Wir sollen weiter fleißig sein. Wir sollen weiter so machen wie bisher. Paulus letzte Aufforderung bezieht sich direkt auf den vorangehenden Punkt, ist mir aber so wichtig und ich denke auch ihm, dass ich es hier gesondert behandeln möchte. Das letzte ist, habt ein gutes Zeugnis vor euren Mitmenschen. Hier sagt er in Vers 12, damit ihr anständig wandelt gegen die draußen und niemanden nötig habt. Also er hat eben gerade gesagt, wir sollen mit unseren eigenen Händen arbeiten, damit, das sagt er jetzt hier, wir niemanden nötig haben, damit wir sozusagen niemanden zur Last fallen. Das geht jetzt nicht darum, dass Paulus sagt, dass wir absolut unabhängig leben sollen und meinen, wir brauchen niemanden und können völlig autark leben, wir brauchen keine Hilfe, nehmen auch keine Hilfe an. Hier geht es darum, dass wir niemanden unnötig zur Last fallen. Wie? Indem wir selbst die finanzielle Verantwortung für uns und unsere Lieben übernehmen. Und das sehen wir ja auch, und das ist dieser Punkt, Paulus ist es wichtig, dass wir vor der Welt anständig leben. Das heißt, dass wir gerade auch in dieser Zeit vor der Welt ein gutes Zeugnis haben. Durch die Art und Weise, wie wir mit dieser Situation umgehen, wie wir darüber reden, wie wir uns äußern, wie wir uns verhalten, all diese Dinge, die damit zu tun haben. Und so wird es dazu kommen, dass wenn Ungläubige vielleicht auch nicht verstehen, warum wir so eine andere Gesinnung haben, dass sie unsere andere Gesinnung, unsere biblische Gesinnung nicht nachvollziehen können, dass sie aber dennoch sehen und vielleicht sogar anerkennen, dass wir unserem Herrn Jesus Christus nachfolgen und uns nach seinem Wort richten und nach seinem Willen richten, dass wir auf Jesus Christus immer wieder schauen und demnach auch auf ihn hinweisen. Und so werden wir zu einem Zeugnis für unseren Herrn Jesus Christus. Und so sehen wir hier in diesem Text, dass wir in der Erwartung der Wiederkunft, in der Erwartung der Entrückung im Grunde einfach so weitermachen sollen und dem Herrn ganz ruhig und besonnen weiter nachfolgen sollen. Und ich finde, damit können und sollen wir auch weiter das tun, was wir uns zu Beginn des Jahres vorgenommen haben. Ich habe es mal so zusammengeschrieben. Wir haben gesagt, wir wollen Menschen einladen. Wir hätten das damals aus Matthäus 28 gefunden. Wir wollen Menschen einladen zu Jesus Christus. Wir wollen hier einander in der Gemeindefamilie einander anleiten, im Glauben lehren. Und wir wollen uns umeinander kümmern. Das ist so dieser Aspekt der Seelsorge. Das können wir auch in dieser Zeit weitermachen. Und mit Gottes Hilfe tun wir das auch. Und ich finde es einfach so wunderbar, dass sogar so eine Situation, wie sie ja eigentlich noch nie da gewesen ist, uns davon nicht abhalten wird. Wir müssen noch wachsen. Wir können weiter lernen, wie wir das umsetzen wollen. Aber auf alle Fälle hat das nicht aufgehört. Und das finde ich wunderbar. Und finde ich eine wunderbare Ermutigung für uns. Und wo wir gerade bei dem Thema Ermutigung sind, möchte ich noch einen letzten Punkt und einen letzten Bibelvers anbringen, nämlich Hebräer 12, Vers 1. Auch hier fange ich so ein bisschen mitten in dem Vers an. Ihr könnt es auch mitlesen. Lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts erachtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Wir sollen weiter in Ausdauer laufen, in diesem Kampf der Nachfolge, dem Kampf der aktuellen Situation, wie indem wir hinschauen auf Jesus Christus, der für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Beten wir zum Abschluss. Wunderbarer Vater, ich möchte dich einfach loben und preisen für den heutigen Morgen, für diese Zeit im Gottesdienst mit den Geschwistern vor den Bildschirmen, Vater, die auf dein Wort hören, auf unseren Gesang, auf die Gebete, die hier gesprochen wurden und mitbeten, mitmachen, sich sozusagen versammeln, so wie wir es tun sollen als Gemeinde. Vater, und ich möchte dich bitten, dass du die alle, die zugehört haben, durch dein Wort segnest heute Morgen. Vater, und ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du uns so ermutigst, einfach weiterzumachen, weiter die Dinge zu tun, die wir uns vorgenommen haben, die wir als Leib Christi, als Gemeinde tun sollen. Wir sollen Menschen zu dir, zu Jesus Christus einladen. Wir sollen einander anleiten, uns umeinander kümmern, Vater. Und mit deiner Hilfe wollen wir das auch tun. Vater, wir wollen mit deiner Hilfe, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, der in uns wirkt, mit Ausdauer laufen in diesem Kampf, der vor uns liegt. Vater, wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, dass du uns diese Kraft gegeben hast durch die Errettung. Durch die Errettung jedes Einzelnen von uns, der Jesus Christus in sein Leben eingeladen hat und den Heiligen Geist erhalten hat, damit wir dir in der Kraft des Heiligen Geistes nachfolgen können. Vater, ich danke dir nochmal für den heutigen Morgen. Ich lobe und preise dich für deine Güte und für deine Liebe für uns und deine Sorge. In Jesu Namen. Amen.